Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem mittlerweile 354. Auditorium. Wozu braucht die Kirche Dogmen? Wir haben dazu eingeladen Herrn Professor Dr. Thomas Marschler. Er ist der Lehrstuhlinhaber für Dogmatik in Augsburg, aber auch hier der Ruhr-Universität sehr verbunden. Er hat sich hier habilitiert, auch bei jemandem, der uns sehr verbunden ist, bei Professor Dr. Wendelin Knoch. Also die Verbindungen sind doch da. Herr Professor Marschler wurde 1969 in Düsseldorf geboren, hat 1989 Abitur gemacht in Neuss, hat dann das Studium der Theologie in Bonn aufgenommen. Unsere Studien müssen sich da so ein Jahr noch überschnitten haben. Weiß nicht, also ich so als Erstsemester und Sie dann schon so am Ende. Dann hat er 1996 war dann die Priesterweihe in Köln. Dann durfte er seelsorgliche Erfahrungen sammeln. Schließlich hat er 1999 bis 2000 im Fach Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn dann auch bei Professor Dr. Karl-Heinz Menke promoviert. Und dann habe ich es ja schon erwähnt, sein Habilitationsstudium eben hier in Bochum. Ja, seit dem 1.8.2007 bereits ist er ordentlicher Professor für Dogmatik an der Universität Augsburg und seit Wintersemester 7/8 sogar Studiendekan der Katholischen Fakultät dort. Ja, er wird sprechen zu diesem etwas in der Öffentlichkeit zumindest häufig als sehr sperrig wahrgenommenen Thema der Dogmen, das ja sehr negativ besetzt ist. Also dogmatisch ist ein eindeutig negativer, besetzter Begriff, der eigentlich richtige wäre dogmatistisch. Dogmatisch ist einfach der Ausdruck dafür, eben mit, ja, was eben zum Grundbestand des Glaubens gehört. Also zunächst einmal der ganze Überbegriff, das Dogma Catholicum, was sich dann ausgefaltet hat, eben auch auf die einzelnen Lehrsätze. Ich möchte im Vortrag jetzt nicht vorgreifen, wollte nur zeigen, dass ich mich da auch noch an mein Studium erinnere, was so ein Dogmen sind und woher der Begriff kommt. Ich möchte jetzt weitergeben an Professor Marschler. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich darf auch meinerseits Sie alle herzlich begrüßen zu diesem Abend. Schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind, trotz oder gerade wegen des sperrigen Themas. Wenn man sich als Professor für Dogmatik vorstellt, dann kann man tatsächlich gelegentlich sehr unterschiedliche Reaktionen bekommen und feststellen. Es gibt Leute, die kundigen, die sagen, das ist die Königsdisziplin der Theologie. Damit haben Sie natürlich recht, aber das sind wenige. Andere sagen, das ist bestimmt schwierig. Das ist dann schon ein gewisses Zeichen von Respekt, aber auch einer gewissen Unsicherheit. Mehrheitlich aber merkt man, dass die Reaktionen noch reservierter ausfallen und die Gründe, die sind ja eben in der Begrüßung schon ein wenig angeklungen. Dogma und Dogmatik sind Begriffe, die in der Moderne eher negativ, spontan negativ konnotiert werden. Dogma wird, so haben wir es auch schon gehört, häufig mit Dogmatismus verbunden, seit Kant vor allen Dingen, der diesen Begriff gegenüber dem Begriff des Skeptizismus als das andere falsche Extrem charakterisiert hat. Wenn man Dogma und Dogmatik im Licht eines solchen Dogmatismusvorwurfs versteht, dann assoziiert man mit den Begriffen entweder die Annahme unbewiesener Prämissen, dann ist Dogmatismus so etwas wie ein Inbegriff von Unwissenschaftlichkeit, vielleicht sogar von Fundamentalismus, von Heteronomie, von Fremdbestimmtheit des Menschen. Nicht nach Kant eben ein befohlener Glaube, nicht ein Glaube, der tatsächlich aus Vernunftüberzeugung zustande kommt. Und so zeigt die Neuzeit dann ja auch die Tendenz, jeden Autoritätsglauben auf einen solchen Vernunftglauben zurückzuführen, also auf einen Glauben, der sich rational vollkommen legitimieren lässt. In diesem Licht ist die Forderung Denken statt Dogmen sicherlich eine Forderung, die einen für die meisten Menschen heute positiven Klang hat. Zweitens wird häufig mit dem Begriff Dogma oder Dogmatik die Haltung der Dialogfeindlichkeit und Intoleranz konnotiert. Das heißt, man erhebt den Vorwurf, dass Grundüberzeugungen, die intellektuell nicht oder nicht hinreichend begründbar sind, dann eben dazu tendieren, dass sie im Dialog nicht mehr vertreten werden können, dass ihre Anhänger sich ideologisch abschotten oder vielleicht sogar zu Aggressivität gegenüber anderen neigen, die diese Haltung nicht teilen. Und wenn Dogmatismus gesellschaftlich einflussreichen Gruppen zugeschrieben wird, dann wird er in dieser Hinsicht geradezu als Gefahr für eine moderne, offene, demokratische Gesellschaft angesehen. Man vermutet dahinter fundamentalistische Institutionen, die mithilfe dogmatischer Bindungen ihre Mitglieder beherrschen und indoktrinieren wollen. Und drittens konnotiert man ebenfalls negativ häufig mit dem Begriff Dogma oder Dogmatik das Unzeitgemäße, Fortschrittsfeindlichkeit, also eine Haltung, die an liebgewonnenen Axiomen festhält, die eigentlich längst überwunden sind und die dadurch zu einem Hindernis werden auf dem Weg des kulturellen und gesellschaftlichen Fortschritts. Eine Haltung, die gegen die Prinzipien der Moderne und der Aufklärung gerichtet ist. Das Dogma ist dann Prinzip der Erstarrung, der Sklerotisierung eines bestimmten Denkens. Deswegen ist die Forderung, mit einem Problem undogmatisch umzugehen, wie man es gelegentlich so in der Alltagssprache hört, sicherlich eine Formel, die von vielen zunächst einmal positiv verstanden wird. Wenn man sich diese drei Punkte anschaut, diese drei Punkte der Kritik, dann stellt man fest, dass sie auch in der Kritik an der katholischen Kirche im Besonderen relativ häufig und regelmäßig vorkommen. Auch die katholische Kirche erscheint in vor allen Dingen der medialen Kritik häufig als Institution, die ihre Glaubensüberzeugungen in starre, verrechtlicht wirkende Sprachformeln gefasst hat. Und, so die Kritik weiter, dadurch werde sie dem eigentlichen Anspruch des Evangeliums nicht gerecht und tue sich schwer, in unserer Zeit, in unserer Gegenwart notwendige Denkformtransformationen durchzuführen und mitzuvollziehen, vor die die Moderne die Glaubensauslegung gestellt hat. Der Vorwurf hinter dem starren Festhalten an Dogmen stehe, auch gerade im Fall der Kirche, letztlich die Angst einer autoritären Machtinstitution und Führungsschicht ist häufig zu hören und damit verbunden. Auch aus dem innerkirchlichen Bereich ist das recht gut bekannt. Diese Kritik ließe sich mit vielen weiteren Beispielen illustrieren, ließe viele weitere Varianten zu und sie ist durchaus ernst zu nehmen. Bevor wir uns ihr widmen können, müssen wir jenseits der Schlagworte und Vorurteile zunächst erstens einen zuverlässigen Begriff davon gewinnen, was ein Dogma im Verständnis katholischer Theologie überhaupt ist, warum die katholische Theologie den Begriff Dogma verwendet. Und wir müssen dann zweitens fragen, warum die Kirche Dogmen hat und braucht, also die Funktion des Dogmas in der Kirche ein wenig näher betrachten, so wie es der Titel unseres Vortrags uns aufgibt. Und erst dann können wir in einem dritten Schritt noch einmal auf die Kritikpunkte, die ich jetzt zu Beginn genannt habe, zurückkommen. Und mit diesen drei Punkten ist dann auch die Gliederung meines Vortrags benannt. Also erstens, was ist ein Dogma im theologischen Verständnis? Nun, wenn wir erklären wollen, was ein Dogma ist, könnten wir verschiedene Wege wählen, könnten wir verschiedene Ansätze wählen. Wir könnten zum Beispiel in ein theologisches Lexikon schauen und dort die Definition von Dogma aufsuchen und miteinander besprechen. Wir könnten auch in die Theologiegeschichte schauen und sehen, wie sich der Begriff langsam aus der profanen Sprache ins Theologische eingebürgert hat. Wir würden feststellen, dass er eigentlich erst relativ spät, zumindest auf breiter Front, ein Hausrecht innerhalb der Theologie gefunden hat. Diese beiden Wege möchte ich aber nicht gehen, sondern vielleicht einen wählen, der für uns hier etwas einfacher ist, nämlich am konkreten Beispiel zu beginnen. Nehmen wir zum Beispiel den Satz, Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Wahrscheinlich würden alle spontan zustimmen, dass das fast ein Musterfall für ein Dogma ist, für einen kirchlichen Lehrsatz. Und deswegen kann man an diesem Satz auch recht gut und recht ausführlich die Wesenselemente eines Dogmas erläutern. Also von diesem Satz ausgehend einmal fragen, was ist denn eigentlich ein Dogma im theologischen Sinn? Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch ist zunächst einmal ganz schlicht ein Aussagesatz. Dogmen sind sprachliche Gebilde in der Form von Urteilen. Das bedeutet, es handelt sich um Aussagen, die mit dem Anspruch von Wahrheit von einem bestimmten Sprecher vorgebracht werden. Nicht wie das bei Urteilssätzen so allgemein der Fall ist. In dieser Hinsicht gleichen Dogmen zunächst einmal vielen anderen Urteilen, die uns im Alltag ständig begegnen. Aber zugleich ist das Dogma von anderen Sätzen, von anderen Urteilen durch besondere Charakteristika unterschieden. Die erste Besonderheit eines Dogmas liegt darin begründet, dass seine Urteile auf einen ganz bestimmten Gegenstandsbereich und nur auf diesen bezogen und beschränkt sind. In unserem Beispiel, von dem wir ausgegangen waren, geht es um den Menschen Jesus von Nazareth. Aber es geht um ihn nicht, zum Beispiel als historische Persönlichkeit des ersten Jahrhunderts, sondern es geht um ihn als zentrale Gestalt der christlichen Offenbarungsgeschichte. Der Gegenstandsbereich der Dogmen, der Urteile, die uns in Dogmen begegnen, ist also die geschichtlich ergangene Selbstoffenbarung Gottes an den Menschen. Dass es eine solche Offenbarung gibt, dass also Gott sich in der Geschichte dem Menschen mitgeteilt, zu ihm gesprochen hat, in einer Weise, die über die natürliche Erkennbarkeit Gottes in der Schöpfung hinausgeht, das ist die entscheidende Grundlage dafür, dass man dann versuchen kann, Inhalte dieser Offenbarung in Urteilen festzuhalten und zu reflektieren. Das bedeutet, der Glaube an die Möglichkeit und an das faktische Ergangensein der Offenbarung ist die Voraussetzung dafür, dass es Dogmen geben kann, dass es besondere Urteile gibt, die wir Dogmen nennen. Der Wahrheitsanspruch, der mit dem Dogma verbunden ist, ist letztlich der Wahrheitsanspruch, den wir im Glauben der göttlichen Selbstoffenbarung zuerkennen. Wo diese Autorität nicht anerkannt wird, prinzipiell nicht anerkannt wird, braucht man über Dogmen im Einzelnen nicht mehr zu streiten. Nun sind die Dogmen allerdings nicht mit der Offenbarung identisch. Man erkennt die schon daran, dass die Offenbarung nicht einfach die Mitteilung von Sätzen an den Menschen von Seiten Gottes ist. Also Gott hat dem Menschen nicht einen Katalog von Sätzen gegeben, er hat auch kein Buch dem Menschen übergeben, wo irgendwo seine Offenbarung niedergeschrieben ist, wie sich das in einer gewissen Form etwa der Islam vorstellt, sondern Offenbarung im christlichen Sinne ist ein komplexes Geschehen von Ereignissen in einem langen geschichtlichen Prozess. Wieder auf unser Beispiel bezogen, Jesus Christus war nicht bloß durch die Vermittlung einer bestimmten Lehre, sondern in der Gesamtheit seines Lebens, angefangen von Empfängnis und Geburt bis hin zu Leiden, Sterben und Auferstehen, Gottes vollendete Selbstoffenbarung, Selbstmitteilung an die Welt. Im Dogma wird der Inhalt dieser Selbstoffenbarung für unser Verstehen zugänglich gemacht, in Urteilssätzen zugänglich gemacht. Das Dogma ist also, wie übrigens schon die mittelalterlichen Theologen sehr klar festgestellt haben, nicht das Offenbarungsereignis selbst, sondern eine Aussage über das darin Enthaltene. Es reflektiert die im Glauben vorausgesetzte Offenbarung Gottes, indem es deren Wahrheit und deren Bedeutung in menschlicher Sprache zu erfassen sucht und damit den menschlichen Geist auf die Offenbarungswahrheit auszurichten versucht. Weil also das Dogma nicht mit dem identisch ist, was es auszudrücken versucht, ist es auch als solches nicht Gegenstand unseres Glaubens. Wir glauben nicht an ein Dogma über Jesus Christus, wir glauben an Jesus Christus mit Hilfe des Dogmas. Nämlich sofern uns das Dogma die Hinsicht angibt, unter der wir uns auf Jesus Christus als den für uns Mensch gewordenen Gott und Erlöser beziehen, indem das Dogma uns zeigt, wie wir an ihn glauben sollen. Durch diese Bindung der Dogmen an die vorangehende Offenbarung ist auch ihr Gegenstandsbereich klar abgegrenzt. Dogmen im theologischen Sinn können per Definition nur auf Aussagen, auf Gegenstände der Offenbarung bezogen sein und sie äußern sich nicht über irgendwelche beliebigen anderen Wirklichkeiten. Natürlich kann es mit der Offenbarung verbundene Wahrheiten geben, die dann auch in die Gebiete nicht theologischer Wissenschaften weisen. Also etwa, wenn es um die Auferstehung Jesu als auch historisches Faktum geht oder um seine Zeugung ohne biologisches Zutun eines Mannes. Aber in solchen Punkten gilt es stets, genau hinzuschauen, um die Theologie vor dem Erheben falscher Ansprüche zu bewahren und damit auch, um unnötige Konflikte mit anderen Wissenschaften zu vermeiden. Nicht mal denke nur an manche Auseinandersetzungen zwischen Theologie und Naturwissenschaften in der Vergangenheit, die auch, nicht nur, aber auch dadurch entstanden sind, dass die Theologie ihre dogmatischen Sätze möglicherweise zu weit gefasst und verstanden hat. Im allerstrengsten Sinn Gegenstand des Glaubens, Objekt des Glaubens und damit auch der diesen Glauben bezeugenden dogmatischen Aussagen ist allein Gott. An ihn glauben wir, nur an ihn glauben wir. Und deswegen betreffen auch die Bekenntnisaussagen der Kirche in erster Linie ihn und sein Handeln. Alles Übrige kann Gegenstand dogmatischer Sätze nur deswegen sein, weil es Teil der göttlichen Selbstoffenbarung ist, also weil es irgendwie auf Gott, sein Handeln, sein Sprechen bezogen ist. Dieser Bezug kann enger oder weiter sein. Und deswegen gibt es unter den dogmatischen Aussagen auch zentralere und weniger zentrale. Das Zweite Vatikanische Konzil hat hier von einer Hierarchie der Wahrheiten gesprochen. Also dogmatische Aussagen über die Trinität, den dreifaltigen Gott oder die Menschwerdung Gottes stehen sicherlich eher im Zentrum als Aussagen etwa über die Sakramente oder über Maria. Es bedeutet übrigens nicht, dass weniger zentrale Glaubensaussagen deswegen weniger wahr seien. Aber sie spielen möglicherweise in der Selbstkundgabe Gottes eine vergleichsweise nachgeordnete Rolle. Übrigens ist es schon aus diesem Grund wenig hilfreich, Dogmen sozusagen in einer Art aufzählenden Liste erfassen zu wollen. Ich also stieß neulich im Internet mal auf eine Seite, wo jemand sicherlich mit guter Absicht aus einem neuscholastischen Dogmatikhandbuch die Sätze herausgeschrieben hat, die irgendwo mit der Qualifizierung glaubensverbindlich dort zu finden sind. Und die Internetseite hat da den schönen Titel »Die 245 Dogmen der katholischen Kirche«. Natürlich ist jeder einzelne dieser Sätze, die dort aufgeführt sind, sicherlich ein dogmatisch verbindlicher Satz, aber eine solche Listung allein ist keine wirkliche Hinführung zu dem, was das Dogma will und wie die Dogmen aufeinander bezogen sind. Man muss von der inneren Mitte der Selbstoffenbarung Gottes her ausgehen und versteht dann überhaupt erst den Zusammenhang, die Einheit und auch die Harmonie und das Gefüge der verschiedenen dogmatischen Aussagen in theologischer Perspektive. Bis hierher haben wir uns der Besonderheit dogmatischer Sätze allein von ihrem Inhalt her angenähert. Doch damit ist die von uns angezielte Charakteristik noch unvollständig. Wir müssen weiter fragen: Wo ist die Selbstoffenbarung Gottes bezeugt, die in den Dogmen reflektiert wird? Und wer ist Adressat dieser Kundgabe, der sie dann im Urteil des Dogmas bezeugt? Wenn wir diese Fragen beantworten können, dann wissen wir, aus welchen Quellen dogmatische Urteile schöpfen und wer sie eigentlich formuliert. Also wer der Sprecher ist, der diese dogmatischen Urteilssätze verlautbart. Auch hier kann uns das konkrete Beispiel, von dem wir ausgegangen sind, helfen. Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Dieser Satz, so würden vermutlich alle von uns sofort bestätigen, wäre undenkbar, wenn wir nicht die Bücher des Neuen Testaments, vor allem die vier Evangelien, besäßen, die uns von Jesu Leben und von Jesu Botschaft berichten. Dogmen, so möchte man von hier aus sagen, bringen fundamentale Wahrheiten der Heiligen Schrift ins Wort. Nun ist diese Feststellung nach katholischer Überzeugung so allein noch nicht ausreichend. Es wäre voreilig, die Offenbarung Gottes einfach hin mit dem Wort der Heiligen Schrift gleichzusetzen. Warum? Nun, auch die Schrift ist nicht die Selbstoffenbarung Gottes als solche. Wie ich eben schon sagte, Gott hat dem Menschen kein Buch in die Hand gelegt, sondern auch die Heilige Schrift ist bereits gläubiges Zeugnis von der Selbstoffenbarung Gottes, entstanden in einer mehr oder weniger großen zeitlichen Differenz von den Offenbarungsereignissen selbst. Also damit auch in einer gewissen theologischen Reflexionsdistanz bereits von diesen Offenbarungsereignissen. Und selbst als Zeugnis des Glaubens steht die Bibel nicht schlechthin am Anfang. Als etwa die Evangelien in der uns heute vorliegenden Form niedergeschrieben wurden, lagen Tod und Auferweckung Jesu bereits mehrere Jahrzehnte zurück. Die Überzeugung davon, dass sich Gott in Jesus Christus geoffenbart hat, dass Jesus Christus zu unserem Heil gestorben ist und so fort, diese Überzeugung bestand natürlich auch schon vorher, bevor die Bibel niedergeschrieben wurde. Es gab bereits vorher das gläubige Bekenntnis zu Christus. Es gab vorher die Feier christlicher Liturgie und in diesen Kontexten die Überlieferung von Worten Jesu in mündlicher, aber wohl auch schon in schriftlicher Form. Wir können also sagen, das, was wir theologisch Tradition nennen, ist früher als die Bibel. Tradition aber setzt immer eine Gemeinschaft von Menschen voraus, die die Überlieferung vollziehen. Es setzt eine Gemeinschaft von Menschen voraus, die vom Ostertag an den Glauben an Christus bekannt und bezeugt haben. Und das ist die Gemeinschaft der Kirche. Sie war es auch, die dafür verantwortlich war, dass überhaupt ein Stück Tradition verschriftlicht wurde. Und sie war es, die an einem bestimmten Punkt ihrer Geschichte definiert hat, welche Bücher zur Heiligen Schrift gehören und welche etwa nicht. Es gibt aus der Zeit, in der die neutestamentlichen Schriften entstanden sind, auch andere Schriften, christliche Schriften, die nicht in den Kanon des Neuen Testamentes aufgenommen wurden. Das hat Gründe, die wir jetzt hier nicht erläutern müssen. Es war eine Entscheidung der Kirche. Für die Dogmen ergeben sich daraus zwei fundamentale Konsequenzen, mit denen wir übrigens auch schon den zentralen Unterschied zwischen katholischer und protestantischer Auffassung zu unserem Thema recht gut greifen können. Erstens, die Dogmen sind keineswegs einfach, entweder unmittelbar oder mittelbar, aus der Heiligen Schrift zu gewinnende Sätze, sondern sie beziehen sich auf das Gesamt des Offenbarungszeugnisses, wie es in der lebendigen Glaubensgemeinschaft der Kirche vernommen und weitergegeben, tradiert wird. Wir brauchen jetzt hier nicht in die Diskussion der unter Theologen viel umstrittenen Frage einzutreten, ob die Heilige Schrift deswegen in irgendeiner Weise inhaltlich lückenhaft ist, also eine ergänzungsbedürftige Offenbarungsquelle ist. Diese Diskussion ist heftig geführt worden, die braucht uns hier nicht zu interessieren. Auf jeden Fall werden wir aber sagen dürfen, das, was in der Bibel geschildert ist, die in der Bibel bezeugten Offenbarungsereignisse, werden in ihrer Bedeutung erst in der Glaubensreflexion der Kirche vollends erkennbar und offenbar. Und dies möglicherweise erst schrittweise, in einer langen Geschichte, verbunden mit Ringen, durchaus ernstem Ringen um das rechte Verständnis. Unser Beispieldogma etwa über Jesus Christus als wahren Gott und wahren Mensch wurde in förmlicher Weise erst im 4. bzw. 5. Jahrhundert endgültig formuliert und in der Glaubensgemeinschaft der Kirche als unhintergehbarer Glaubenssatz feierlich anerkannt. Und zwar nach einer langen und heftigen Diskussion möglicher Alternativoptionen. Wir sehen daran, dass für ein Dogma nicht bloß das Enthaltensein seines Inhalts in der Offenbarung wichtig und konstitutiv ist, sondern daneben auch die ausdrückliche, die förmliche Vorlage durch die Kirche. Damit ist auch schon die zweite Konsequenz unserer Einsicht über das Verhältnis von Schrift und Tradition angesprochen. Hinter dem Dogma als Auslegung der göttlichen Offenbarung steht an erster Stelle nicht der einzelne Christ, der diese Offenbarung im Glauben annimmt, sondern die kirchliche Glaubensgemeinschaft als Ganze. Sie formuliert Dogmen und macht sie sich in verbindlicher und normativer Weise zu eigen. Weil das Gottesvolk der Ort ist, an dem die Selbstoffenbarung Gottes ergangen ist und wo sie vernommen wird, deswegen ist dieses Gottesvolk, das heißt im neuen Bund, die Kirche Jesu Christi, zugleich der Ort der autoritativen Auslegung und der verlässlichen Weitergabe der Offenbarungslehre, der Glaubenslehre, der Dogmen. Nach katholischer Überzeugung ist mit dieser autoritativen, unfehlbaren Lehre im Namen der Gesamtkirche das apostolische Amt beauftragt, wie es in den Bischöfen und noch einmal in besonderer Weise dann im Bischof von Rom als Nachfolger des heiligen Petrus repräsentiert ist. Das kirchliche Lehramt ist die konkrete Bezeugungsinstanz für die Wahrheit der göttlichen Selbstoffenbarung aus Schrift und Tradition, wie sie in der kirchlichen Gemeinschaft unter dem Beistand des Heiligen Geistes erkannt und in den Dogmen ins Wort gebracht worden ist. Wie das kirchliche Lehramt solche Dogmen formuliert, wie es dogmatische Aussagen formuliert, das kann im Einzelfall sehr unterschiedlich ausfallen. Die Theologie unterscheidet generell die feierliche, die außerordentliche Form des Lehramts und die gewöhnliche, die ordentliche Form des Lehramts. Meistens denken wir an die außerordentliche Form des Lehramts, wenn wir von Dogmatisierungen sprechen. Das sind eben feierliche Erklärungen von Konzilien oder Päpsten, die etwa dann im Rahmen von Glaubensbekenntnissen, von Lehrtexten oder auch von Verurteilungsformeln bestimmte Glaubenswahrheiten verkünden und festhalten. Also unser Beispielsatz eben ist ausdrücklich etwa im Konzil von Chalcedon 451 in seinem christologischen Glaubensbekenntnis zu finden. Es gibt aber viele Themen des Glaubens, die niemals in einer solchen feierlichen, hochoffiziellen Form, könnte man sagen, vom Lehramt verkündet worden sind. Warum? Nun, weil sich Konzilien meist nur Themen vornehmen, die in irgendeiner Weise umstritten sind, die in einer bestimmten Zeit Kontroversen hervorrufen und die dann geklärt werden sollen durch die Gesamtgemeinschaft der Kirche, wo solche Kontroversen nicht vorliegen, weil man die Wahrheiten als selbstverständlich ansieht oder als nicht so zentral, werden sie häufig von Konzilien jedenfalls nicht ausdrücklich in den Blick genommen. Aber es gibt trotzdem natürlich viele Wortmeldungen des kirchlichen Lehramts, des sogenannten ordentlichen Lehramts, in denen auch diese Lehre enthalten ist. Nicht? Unter diesem ordentlichen Lehramt versteht man dann die Verkündigung des Papstes und der Bischöfe in ihrer Gesamtheit, wie sie etwa in der Predigt oder in der Katechese regelmäßig und ohne besondere Bedingungen und ohne besondere Formeln geschieht. Ich glaube, mit diesen Bemerkungen haben wir das Wesen des Dogmas im katholischen Sinn einigermaßen hinreichend und verständlich beschrieben. Eine Art zusammenfassende Definition finden wir im Ersten Vatikanum, in der dogmatischen Konstitution über die Offenbarung, wo es heißt, ich zitiere, mit göttlichem und katholischem Glauben ist also all das zu glauben, was im geschriebenen oder überlieferten Wort Gottes enthalten ist und von der Kirche in feierlichem Entscheid oder durch gewöhnliche allgemeine Lehrverkündigung als von Gott geoffenbart zu glauben vorgelegt wird. Genau das ist es, was ein Dogma meint. Das wird im Begriff des Dogmas bezeugt. Kommen wir zu unserem zweiten Schritt und fragen, welche Funktion erfüllen nun diese Dogmen im Leben der Kirche? Den entscheidenden Zweck haben wir eigentlich bei unseren Überlegungen zur Begriffsbestimmung schon erfasst. Er besteht darin, den Inhalt der Selbstoffenbarung Gottes für unser gläubiges Verstehen zugänglich zu machen. Dieser Versuch beginnt schon im Neuen Testament selbst. Schon dort finden sich die ersten kurzen Bekenntnisformeln, die offenbar in der Gemeinde relativ schnell dann als Maßstab des Glaubens weitergegeben wurden. Also denken wir etwa an Aussagen wie Jesus Christus ist der Herr oder Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Solche Formeln finden sich bei Paulus relativ häufig. Wir können sagen, das sind sozusagen die Urkristalle des Dogmas schon in der Heiligen Schrift im Neuen Testament, und um diese ersten Bekenntnissätze herum haben sich dann die größeren Bekenntnistexte herausgebildet. Man sieht also ein dogmenfreies Christentum, wie es zuweilen postuliert wird, gibt es eigentlich schon in neutestamentlicher Zeit nicht. Die Kirchenväter sprechen dann gerne von der Glaubensregel, die es zu beachten gilt. Und in den späteren Glaubensbekenntnissen ist diese Glaubensregel dann in einer bestimmten Form auf die wesentlichen Punkte konzentriert verschriftlicht worden. Ohne diesen inhaltlichen Bezug wäre Glaube in der alten Kirche überhaupt nicht denkbar gewesen. Es überrascht nicht, dass der früheste Sitz im Leben für diese formelhaften Glaubensbekenntnisse, also wenn wir so wollen, für die grundlegenden dogmatischen Aussagen, die Taufvorbereitung war. Wer Christ werden will, muss wissen, worauf er sich einlässt. Er muss wissen, was Glaube ist, was er denn da glaubt, wenn er sich taufen lässt. Damit wird uns eine zweite Funktion der Dogmen erkennbar. Das christliche Bekenntnis soll durch die Dogmen in einer übersichtlichen, leicht zu lernenden und auch leicht zu vermittelnden Weise erfassbar sein. Wir können also sagen, gerade in der Gestalt der Glaubensbekenntnisse haben die Dogmen auch eine katechetische Funktion. Das wird dann sehr deutlich in den größeren Katechismen, nicht, als Zusammenfassung der Glaubenslehre und als kurz gefasste Erläuterung, wie sie vor allen Dingen nach dem Konzil von Trient in ganz unterschiedlicher Form und ganz unterschiedlicher Gestaltung die katholische Glaubensverkündigung geprägt haben. Eine dritte wichtige Funktion des Dogmas darf nicht vergessen werden. In glaubenssoziologischer Hinsicht ist es der entscheidende Garant kirchlicher Einheit, kirchlicher Identität, sowohl nach innen wie auch nach außen. Die Kirche ist ja kein Verein, der sich allein durch irgendein religiöses Ziel definiert, wie etwa die Suche nach Gott oder nach ewigem Leben, wie auch immer die dann aussieht. Das wäre ja noch ein relativ hoch gefasstes Ziel in heutiger Sicht. Also ein Ziel, das dann die Mitglieder auf irgendwelchen beliebigen Wegen, so wie es ihnen gerade gefällt, verfolgen können. Nein, die Kirche ist die Gemeinschaft von Menschen, die einen gemeinsamen Weg zu einem gemeinsamen Ziel geht, und zwar den durch Jesus Christus im Heiligen Geist eröffneten Weg zur Teilnahme am Leben Gottes in Ewigkeit. Dieser Ziel- und Weg aufzeigende Glaube, bezeugt in der konkreten Bekenntnis- und Feiergemeinschaft, stiftet die Identität der Kirche und sonst nichts. Wer diesen Glauben teilt und sich seinen Konsequenzen stellt, der gehört zur Kirche. Wer dies nicht tut, gehört wenigstens im Vollsinn nicht zu ihr. Selbst wenn er die Riten der christlichen Initiation durchlaufen hat und selbst wenn er seine äußerliche Zugehörigkeit zur Kirche bekundet, etwa durch die Zahlung von Kirchensteuer. Aus diesem Grund steht notwendig vor dem Empfang der Taufe die Ablegung des Glaubensbekenntnisses. Und um dieses Glaubensband, das wirklich die Identität und die Einheit der Kirche bestimmt, zu festigen, zu stärken, wird das Credo, das Glaubensbekenntnis dann vom Einzelnen wie auch von der gesamten kirchlichen Gemeinschaft im Laufe eines christlichen Lebens häufig wiederholt. Manchmal sogar, etwa vor der Übernahme wichtiger kirchlicher Ämter, auch in einer feierlichen Form eingefordert. Wenn Konzilien angesichts kontroverser theologischer Diskussionen durch die Formulierung dogmatischer Lehraussagen verbindliche Orientierung zu geben versuchten, geschah das fast immer aus Sorge um die kirchliche Identität und um die Bewahrung der inneren Einheit der Kirche. Dabei war übrigens der Kirche diese innere Einheit, die Einheit, die aus dem gemeinsamen Bekenntnis, aus der gemeinsamen Wahrheit erwächst, immer wichtiger als eine irgendwie herzustellende äußere Einheit. Also die Suche nach Koalitionen auf der Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners, wie wir sie aus der Politik zuhauf kennen, kann für eine Bekenntnisgemeinschaft wie die Kirche nicht maßgeblich und nicht entscheidend sein. Nun sind dogmatische Formulierungen etwa eines Konzils sicherlich immer darauf bedacht, nicht einseitig Partei zu ergreifen. Sie wollen Spielraum lassen für alle Spielarten, für alle Fraktionen innerhalb der Kirche, für alle berechtigten Anliegen auch der Glaubensauslegung und Frömmigkeit. Auf der anderen Seite aber sind solche dogmatischen Formulierungen, sind Dogmen immer auch Abgrenzungen. Wir kennen das wiederum an den christologischen Dogmen etwa des 4. und 5. Jahrhunderts sehr gut. Sie sind gegen bestimmte Auslegungen, gegen bestimmte Deutungsoptionen gerichtet. Das heißt, wo es um Positionen geht, die als nicht mehr vereinbar mit der Offenbarungswahrheit angesehen werden, zieht das Dogma eine Grenze. Denn, und damit kommen wir zur vierten Funktion des Dogmas, sie dienen stets auch dem Schutz des überlieferten Glaubensgutes. Mit dogmatischen Formulierungen werden Linien gezogen, deren Überschreiten, deren Übertreten denjenigen verboten wird, die weiterhin Glieder der kirchlichen Gemeinschaft bleiben wollen. Man sieht das in den allermeisten Konzilien an Verurteilungssätzen, die der positiven Lehre, der positiven Darlegung des Glaubens nachgeordnet werden. Also, da lesen wir dann, wer dieses oder jenes nicht anerkennt, der sei ausgeschlossen. Anathemasit. Dass es der Kirche mit diesen Worten durchaus sehr ernst war, beweist die Wirkungsgeschichte zahlreicher Konzilien. Sehr häufig kam es im Gefolge konziliarer Definitionen zur Abspaltung beziehungsweise zur Verfestigung der Abspaltung einer bestimmten Gruppe von Christen, nämlich derjenigen, die diese Entscheidung nicht mittragen wollten. Und die Kirche hat das aus Sorge um die innere Wahrheit und Identität des Glaubens natürlich mit großer Trauer aber immer hingenommen und hat sich deswegen von diesen dogmatischen Definitionen nicht abbringen lassen. Das Zweite Vatikanum markiert sicherlich mit seinem Verzicht auf ausdrückliche Lehrverurteilungen einen auffälligen Unterschied zu fast allen vorangehenden Konzilien. Es bedeutet allerdings nicht, dass seine Lehraussagen, vor allen Dingen in den dogmatischen Konstitutionen keine Verbindlichkeit besäßen. Das bedeutet auch nicht, dass sie nicht das Ziel verfolgten, die kirchliche Identität zu stärken und das Glaubensgut zu schützen. Man wollte aber einen anderen Weg einschlagen, als das die Konzilien der früheren Zeit meistens getan haben. Man wollte nicht zu Verurteilungen greifen, sondern eine einladend formulierte Erklärung des Glaubens bieten und damit die Plausibilität des Glaubens auch für unsere Zeit von heute darlegen. Eine fünfte und letzte Funktion des Dogmas sei nur noch kurz erwähnt, obwohl auch sie wichtig ist. Wie jede Antwort des Menschen auf Gottes Offenbarung in der Geschichte hat auch die Antwort des Dogmas den Charakter des Dankes und des Lobpreises. In der förmlichen theologischen Sprachgestalt mag das manchmal nicht so recht deutlich werden. Jedenfalls nicht so deutlich wie in der poetischen Sprache der Liturgie und des Gebetes. Aber allein die Tatsache, dass dogmatische Formeln immer wieder auch in der Liturgie und in der kirchlichen Gebetssprache Verwendung finden, zeigt, dass es sich hier nicht einfach um zwei völlig entgegengesetzte Bereiche handelt. Wenn die Kirche die ihr von Gott geschenkte Wahrheit im Dogma bekennt, dann bereitet sie sich vor auf die unverhüllte Schau der Wahrheit Gottes in der Ewigkeit. Die Reflexion des Glaubens, um die sich die Theologie im Hier und Jetzt bemüht, soll deswegen immer auch schon etwas von Vorfreude auf diese Vollendung besitzen. Sie soll zur Ehre Gottes geschehen, aus dem Gebet erwachsen und immer wieder ins Gebet münden. Man mag sagen, seitdem die Theologie aus den Klöstern an die Universitäten und in die Akademien übergewechselt ist im Mittelalter, besteht die Gefahr, dass das gelegentlich vergessen wird. Aber wenn wir den großen Meistern der Glaubenslehre, egal aus welchem Jahrhundert, begegnen, dann werden wir in ihren Worten stets etwas von diesem Lobpreisenden, von diesem doxologischen Charakter auch dogmatischer Rede finden. Nun, wir haben jetzt gehört, was Dogmen sind und welche Funktion sie in der Kirche erfüllen. Ich möchte nun in einem dritten und letzten Schritt noch einmal zum Anfang des Vortrags zurückkehren und die drei Einwände aufgreifen, die wir dort ganz allgemein gegen dogmatisches Denken kennengelernt hatten. Erster Einwand: Mit der Verpflichtung der Gläubigen auf dogmatische Glaubenssätze fördert die Kirche religiöse Streitsucht, Ausgrenzung und Intoleranz. Diesen Vorwurf hatten wir bereits gehört. Er wird besonders gerne gegen die katholische Kirche erhoben. Allerdings richtet er sich tatsächlich nicht bloß gegen sie, sondern eigentlich gegen alle Offenbarungsreligionen. Im Sinne Kant sind sie alle dogmatistisch. Nicht? Sofern sie ihre Inhalte als durch Gott mitgeteilt anerkennen und sie nicht auf reine Vernunftwahrheiten reduzieren wollen. Deswegen kann man sagen, dass prinzipiell ein liberaler, dogmenfeindlicher Protestant im Licht dieser Kritik nicht viel besser dran ist als ein dem Dogma verpflichteter Katholik. Es ist übrigens deswegen auch recht konsequent, wenn etwa der neue Atheismus, von dem in den letzten Jahren viel die Rede war und dem ja, glaube ich, auch noch ein Vortrag hier in dieser Reihe diesem Jahr gewidmet ist oder gewidmet war, wenn ich mich an das Programm recht entsinne, dass dieser neue Atheismus Religion ganz generell bekämpft, nicht nur den bösen Katholizismus, sondern Religion ganz generell, weil er sie in ihrem Kern als wahnhaft und gefährlich ansieht. Es ist auch konsequent, wenn andere Kritiker, wie etwa der Heidelberger Ägyptologe Jan Assmann, das Fundamentalismusproblem mit dem Monotheismus, mit dem Aufkommen des Monotheismus als solchem verknüpfen, weil hier zum ersten Mal ein religiöser Wahrheitsanspruch, der andere Wahrheiten ausschließt, formuliert wurde. Nicht die mosaische Unterscheidung, wie Jan Assmann sie genannt hat. Wenn wir diese Vorwürfe betrachten, müssen wir zwei Aspekte darin unterscheiden. Zum einen die Behauptung, dass Offenbarungsreligionen wegen ihrer angeblichen Irrationalität gefährlich seien. Zweitens, dass sie umso gefährlicher sind, sofern sie absolute Wahrheitsansprüche erheben. Auf die rationale Legitimation des Offenbarungsglaubens generell kann ich jetzt hier nicht näher eingehen. Sie ist wesentliche Aufgabe des Fachs Fundamentaltheologie. Was den Wahrheitsanspruch religiöser Dogmen angeht, so spiegeln sie tatsächlich den Wahrheitsanspruch des christlichen Glaubens insgesamt wider. Jeder echte Wahrheitsanspruch, zumal der religiöse, der die letzten entscheidenden Fragen des Menschseins betrifft, muss mit einer gewissen Ausschließlichkeit und Überzeugung auftreten. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass er deswegen fundamentalistisch oder gar gewalttätig wäre. Er ist es jedenfalls so lange nicht, wie er bereit ist, mit seinen Themen im Diskurs, im rationalen Diskurs, Bewährung zu finden und wie er bereit ist, die Vermischung von religiösen Ansprüchen mit politischen Machtansprüchen zurückzuweisen. Das erste Anliegen, die rationale Verantwortung des Glaubens, ist seit frühester Zeit Kennzeichen des Christentums. In der katholischen Tradition hat das bis heute eine zentrale Bedeutung. Chesterton hat einmal gesagt, wenn wir in die Kirche eintreten, dann nehmen wir unseren Hut ab, nicht unseren Kopf. Das gilt für jeden Gläubigen. Das darf jeder Gläubige auch ernst nehmen. Und angesichts der beeindruckenden Geschichte der wissenschaftlichen Theologie durch die Jahrhunderte ist der Vorwurf, das Christentum sei irrational, tatsächlich einfach plump und fällt auf die zurück, die diesen Einwand erheben. Die zweite, ich möchte mal sagen, Selbstschutzstrategie der Religion vor ihrem Missbrauch, nämlich die Trennung von politischen Ansprüchen, ist gewiss nicht in allen Epochen der Kirche hinreichend gelungen, was natürlich immer im Kontext der jeweiligen gesellschaftlich-politischen Umstände betrachtet werden muss. Die katholische Kirche hat sich in diesem Punkt spätestens mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil von jeder Zweideutigkeit befreit. Gewiss mag es trotz alledem immer wieder geschehen, dass religiöse Überzeugungen und Dogmen fundamentalistisch missbraucht werden, dass sie Gewalttätigkeit provozieren. Aber diese Versuchung ist mit jeder echten Überzeugung, die Menschen haben können, prinzipiell verbunden. Die schlimmsten Verbrechen des 20. Jahrhunderts jedenfalls sind nicht aus religiösem Fundamentalismus entstanden. Intellektueller Streit, vielleicht sogar zuweilen erbittertes Ringen um religiöse Dogmen, hat mit Fundamentalismus sowieso nichts zu tun. Im Gegenteil. Es macht die Würde des Vernunftwesens Mensch aus, um Begriffe ringen zu können, um die Wahrheiten, die mit diesen Begriffen verbunden sind, ringen zu können, vor allen Dingen, wenn es um die wesentlichsten Fragen geht. Ich zitiere noch einmal Chesterton. Wofür wären Worte gut, schreibt er, wenn sie nicht so wichtig wären, dass man über sie streiten könnte? Warum wählen wir ein Wort eher als ein anderes? Gäbe es zwischen ihnen keinen Unterschied? Falls sie eine Frau als Schimpansen statt als Engel bezeichnen, würde da nicht Krach um ein Wort entstehen. Wenn man nicht über Worte streiten will, worüber soll man dann streiten? Also, mit Chesterton können wir sagen, die Kirche und auch die Häresien haben immer um Worte gestritten, weil sie eigentlich das Einzige sind, worüber sich wirklich zu streiten lohnt. Wenn wir bedenken, um welche Lächerlichkeiten in unserer Zeit hochideologische, medial angeheizte Debatten geführt werden, mag man sich zuweilen nach dem 4. oder 5. Jahrhundert zurücksehnen, als, wie uns die Quellen sagen, die Marktfrauen vor dem Konzil von Nicea noch über die Wesensgleichheit zwischen Vater und Sohn, zwischen ihren Ständen gestritten haben. Mehr noch als das Streitpotenzial, das der dogmatischen Lehre der Kirche unterstellt wird, bietet zweitens der Anspruch der Dogmen auf Unfehlbarkeit Gelegenheit zum Anstoß. Also der zweite Kritikpunkt, auf den ich kurz eingehen will. Die Kritik kann sich einerseits auf die sprachliche Verfasstheit der Dogmen beziehen. Mit der Frage, sind menschliche Aussagen überhaupt in der Lage, unfehlbar wahr zu sein? Sind sie nicht prinzipiell unvollkommen, prinzipiell verbesserungsbedürftig? Andererseits zielt die Unfehlbarkeitskritik häufig auf die Kirche als Institution hinter den unfehlbaren Dogmen? Und dann wird die Frage gestellt, vertritt die Kirche nicht einen überzogenen Anspruch? Muss sie sich in einer demokratischen Gesellschaft nicht auch als Institution erweisen, die wie alle anderen Institutionen auch Fehler und Irrtümer eingestehen und Veränderungen zulassen kann, auch in ihrer Lehre? Ich würde sagen, wenn man den Anspruch der Kirche hinsichtlich ihrer Dogmen nicht missverstehen will, sollte man von Anfang an bestimmte Präzisierungen vornehmen. Es ist zweifellos richtig, dass keine menschliche Wirklichkeit die Offenbarungswahrheit Gottes vollständig, adäquat erfassen kann. Das gilt übrigens nicht nur für das Dogma, das gilt auch schon für das geschriebene Wort Gottes in der Schrift, das auch immer Menschenwort bleibt. Das gilt sogar für die menschliche Natur Christi, die anders als der ewige Logos ebenfalls Gottes Selbstaussage in einem endlichen und damit per se nicht vollkommenen Bild ist. Wir stehen hier vor einer Grenze, die nicht allein das Dogma, sondern die Offenbarung des Unendlichen im Endlichen insgesamt betrifft. Deswegen ist es auch problemlos zuzugeben, dass ein Dogma nie den Anspruch erhoben hat, die Offenbarungswahrheit vollständig und in unüberbietbarer Weise ins menschliche Wort zu bringen. Insofern sind Dogmen zuweilen durchaus situationsbedingt einseitig oder können ergänzt, ja sogar durch bessere Formulierungen ersetzt werden. Tatsächlich haben ja Konzilien immer wieder Texte des früheren Lehramts erweitert durch Berücksichtigung weiterer Kontexte, die Einführung neuer Begriffe, in einer echten Weise verbessert. Vom Konzil von Nicea bis hin zum Konzil von Konstantinopel ist das Glaubensbekenntnis erweitert, ergänzt, in gewissem Sinne verbessert worden. Und Ähnliches können wir zum Beispiel auch zwischen dem Ersten und Zweiten Vatikanischen Konzil feststellen, wenn wir über die Aussagen über die Kirche nachdenken, nicht die im Zweiten Vatikanischen Konzil ebenfalls in einer viel breiteren Form kontextualisiert worden sind. Das Dogma ist auch noch in einer anderen Hinsicht zweifellos begrenzt. Es bietet nur Maßstab für den Glauben der Christen auf Erden. Dieser Glaube ist aber nur die vorläufige Gestalt unserer Gottesbeziehung. Es ist eine Gestalt unserer Gottesbeziehung, die auf ihre Überbietung geradezu wartet, nämlich auf die Überbietung in der unmittelbaren Schau Gottes in der Ewigkeit. Nur in der Ausrichtung auf diese Vollendung besitzt der Glaube überhaupt einen Sinn. Wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht schauen, dann wird der Glaube und mit ihm das Dogma überflüssig geworden sein. Trotz alledem, trotz dieser klaren Begrenztheiten, bekennt sich die katholische Kirche zur Unfehlbarkeit und in gewissem Sinn auch zur Unveränderlichkeit ihrer Dogmen. Sie begründet beides mit der Gewissheit, dass der Heilige Geist die Kirche in der Erdenzeit beständig begleitet und sie zu allen Zeiten in dem Maße, wie es für das Heil der Menschen notwendig ist, festigt und hält. Wahrheit aber ist für uns eben nicht anders erfassbar als in wahren Urteilen. Wenn die Kirche mit höchster Autorität eine dogmatische Wahrheit definiert hat, darf sie sich von dieser Grundüberzeugung her sicher sein, dass trotz der Begrenztheit menschlicher Sprache Gottes Offenbarungswahrheit darin in einer zuverlässigen, für die Menschen verlässlichen und sicheren Weise ins Wort kommt. Die Tatsache, dass dieselbe Wahrheit prinzipiell vielleicht noch besser und noch treffender erklärt werden könnte, ändert nichts daran. Ein Dogma ist unfehlbar, weil es unbezweifelbar den Zweck erreicht, dem es zu dienen hat, nicht weil es in absoluter Hinsicht nicht verbesserungsfähig wäre. Um ein schwaches Bild zu gebrauchen, ein Kind, dem die Mutter eine Wegbeschreibung an die Hand gibt, braucht an dieser Wegbeschreibung nicht zu zweifeln, wenn es sicher sein kann, damit sein Ziel zu erreichen. Selbst dann, wenn es der Mutter nicht gelungen sein sollte, das Ziel und den Weg in einer allseits perfekten Weise zu beschreiben. Und wie steht es mit der Unveränderlichkeit? Unveränderlich ist das Dogma wenigstens insofern, als die Kirche zu keinem Zeitpunkt hinter diejenigen Einsichten zurückfallen kann, auf die sie sich bei der Auslegung der Offenbarung durch ihre dogmatischen Definitionen festgelegt hat. Nun ist es gewiss nicht leicht, die Frage zu beantworten, ob ein solches Festhalten am Dogma vereinbar ist mit wesentlichen Veränderungen etwa in der Terminologie, in den benutzten Begriffen oder mit Veränderungen in der philosophischen Denkform, in der eine Glaubenswahrheit ursprünglich einmal zum Ausdruck gebracht wurde. Die neuere Theologie tendiert hier mehrheitlich sicherlich zu einer größeren hermeneutischen Offenheit, um es einmal so zu formulieren, als dies in der Vergangenheit zugestanden wurde. Das stärkt natürlich einerseits die Rolle der Kirche in der aktiven Tradition der Glaubenswahrheiten, weil sie tatsächlich etwas verändern kann, auch in der dogmatischen Sprache. Auf der anderen Seite bringt das natürlich die Gefahr einer nur noch formalen Lehrkontinuität mit sich und damit eines fast schrankenlosen Progressismus, der im Extremfall nicht mehr weit von der protestantischen These entfernt ist, dass eigentlich die Kirche zu jedem Zeitpunkt der Geschichte völlig neu ihre Glaubensüberzeugung im Rückgriff auf die Heilige Schrift begreifen muss, ohne Berücksichtigung von Traditionsvorgaben. Hinter dem momentanen Streit um die rechte Auslegung des Zweiten Vatikanums im Verbund mit der Gesamttradition, einer Diskussion, die durch die diametralen Schlagworte Hermeneutik des Bruchs und Hermeneutik der Kontinuität gekennzeichnet ist, steht wohl am Ende eine Diskussion um die Nicht-Hintergehbarkeit unfehlbarer dogmatischer Tradition. Und schließlich als letztes ein dritter Einwand, den wir gegen das katholische Dogmenverständnis kennengelernt hatten. Die Frage lautete: Ist es in seinem beharrenden Charakter noch vereinbar mit dem Selbstverständnis der modernen Menschen, die ein wissenschaftliches Weltbild mitbringen und für die dogmatische Formulierungen der Vergangenheit möglicherweise unverständlich und fremd erscheinen? Schon Nietzsche hatte formuliert: Der Glaube als Imperativ ist das Veto gegen die Wissenschaft, in Praxi die Lüge um jeden Preis. Solche Urteile hört man auch heute noch gelegentlich. Daher wird häufig die Forderung erhoben, das Dogma müsse dem Fortschritt angepasst werden, nicht bloß dem wissenschaftlichen, sondern mindestens ebenso sehr dem philosophischen, dem gesellschaftlichen und dem kulturellen Fortschritt. Verweigere sich die Kirche einer Öffnung für das Selbstverständnis der Moderne, so hört man etwa, trage sie selbst die Schuld an ihrem zunehmenden Relevanzverlust. Fast alle der gegenwärtigen Reformforderungen an die Kirche münden letztlich in diesen Punkt, in die Forderung nach einer umfassenden Aussöhnung der Kirche mit der Moderne. Wir können jetzt die dogmatischen Themen, die in diesem Zusammenhang im Fokus der Kritik stehen, nicht im Einzelnen betrachten. Das würde den Rahmen hier völlig sprengen. Deswegen beschränke ich mich auf einige generelle Bemerkungen zur Modernisierungsforderung. Zunächst eine Feststellung empirischer Art. Die katholische Kirche hat sich in der Vergangenheit in sehr unterschiedlichen Kulturräumen und unter sehr unterschiedlichen weltanschaulichen Bedingungen bewährt. Und das nicht selten gegen heftigen weltanschaulichen Widerstand. Wenn man bedenkt, wie oft schon in der Vergangenheit der Glaube der Kirche als veraltet und überwunden dargestellt wurde und was dann aus den angeblich unvermeidlichen Alternativen geworden ist, darf man auch den gegenwärtig so vehement betonten Modernisierungsdruck etwas gelassener zur Kenntnis nehmen. Noch einmal Chesterton. Wenigstens fünfmal ist der Glaube schon allem Anschein nach vor die Hunde gekommen, mit den Arianern und den Albigensern, mit der humanistischen Skepsis nach Voltaire und Darwin. In jedem dieser Fälle aber war es der Hund, der starb. Durch alle Krisen hindurch hat sich die Kirche erneuert, ohne ihre zentralen Glaubensüberzeugungen aufzugeben. Sie hat sie neu reflektiert, sie für jede Zeit originell zu erklären und zu verteidigen versucht, sie aber im Kern niemals verändert. Dabei hat die Kirche gewiss immer auch von der jeweiligen Gegenwart gelernt, hat Strukturen verändert und echte Reformen auf sich genommen. Bei aller Erneuerung aber hat sie den alten Glauben niemals aufgegeben und dadurch hat sie viele Modernitäten überstanden. Modernitäten, die sich selbst für endgültig hielten. Es ist deswegen wohl eine Arroganz unserer Gegenwart zu glauben, dass gerade sie die Bedingungen des Menschseins so komplett neu definieren könnte, dass sich nun auch die Kirche vollständig nach ihr richten müsste. Bemerkung 2. Angesichts vieler Modernisierungsforderungen ist es hilfreich, den Blick auf den Protestantismus zu wenden, der zumindest einmal in seinen Hauptlinien fast in allen Punkten die Forderungen längst erfüllt hat, die man jetzt auch an die katholische Kirche stellt. Zwar steht er deswegen in der politischen und medialen Öffentlichkeit meist weniger unter Beschuss als der Katholizismus, aber seien wir ehrlich, ein echter Vorteil hinsichtlich religiöser Akzeptanz und Achtung unter den Menschen ist ihm dadurch auch nicht erwachsen. Wenn man die tatsächliche statistische Entwicklung der Konfessionen und nicht zuletzt auch den innerprotestantischen Trend hin zu konservativen, ja sogar fundamentalistischen Bewegungen, wie manchen Freikirchen zur Kenntnis nimmt, dann wird man wohl die Hoffnung rasch begraben, dass ein dogmatisch modernisiertes Christentum als solches die Menschen unserer Zeit mehr anspricht als ein dogmatisch beharrliches. Die Rückfrage an abständige Katholiken, ob sie nach Einführung immer wieder geforderter Veränderungen denn dann auch wieder praktizieren würden, bestätigt dieses Urteil meist. Die unbestreitbare Krise des Christentums in der Gegenwart ist, wie mir scheint, durch bestimmte vereinzelte Modernisierungsoperationen an der Lehre nicht zu überwinden. Menschen, die wirklich zum Glauben gefunden haben, begreifen schnell, dass Modernität oder Unmodernität keine geeigneten Kriterien für die Bewertung der Kirche und ihrer Dogmen sind. Denn die Grundfragen des Menschen, auf die der Glaube eine Antwort gibt, liegen vor allen weltanschaulichen Moden und Zeitströmungen und sie werden von ihnen deswegen auch im Letzten nicht berührt. Es sind die Fragen nach der Möglichkeit von Vergebung menschlicher Schuld, nach Ursprung und Ziel der Welt, nach dem Sinn des Lebens angesichts des unvermeidlichen Todes. Um die christliche Antwort auf diese Fragen zu erfassen, zu verkünden und zu verteidigen, braucht die Kirche Dogmen. Das bevorstehende Jahr des Glaubens ist vielleicht eine schöne Gelegenheit, sich ihnen von Neuem vertieft zuzuwenden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.